Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Ja, ist denn schon der Nikolaus gekommen? Ja, bei uns ist er gekommen, weil heute Folge Nummer 136 am 6. Dezember 2017 und ein Nikolaus ist bei mir im Studio. Servus, der Basti.
Servus.
Und der Knecht Ruprecht, weil er hat heute auch eine bösere Stimme. Es gibt ein paar Tonprobleme Richtung Ulm. Der Felix, servus.
Servus.
Jawohl.
Ich hoffe, ihr versteht mich.
Ich glaube, es geht schon, aber es hört sich so ein bisschen an, als wärst du am anderen Ende der Welt.
Ja, bin ich auch.
Gedanklich oder geografisch?
Außerhalb Bayerns.
Oh Gott, im Exil. Sollen wir dir so Care-Pakete abwerfen?
Ja, bitte.
Mit Brezen, Weißwürsten und Scheinbier.
Ja, genau.
Ja, cool, Jungs. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben, weil jetzt ist eigentlich wieder alles gut beim FC Bayern. Das ist doch wirklich wahre Liebe. Sehr, sehr, sehr schön. Leute, bevor wir hardcore einsteigen, erstmal der Master vom Tippspiel. Basti, wie ist denn die Lage im Tippspiel? Weil es ist ja jetzt auch bald schon im Tippspiel Winterpause.
Das ist jetzt schon ein Wunderpunkt für mich, weil wenn ich das so anschaue, weil ich fange mal von hinten an und dann darf ich nicht mit mir anfangen. Irgendwie hat es der Ruben geschafft, mich zu überholen. Ich weiß es nicht, wie das passieren konnte. Aber ich habe irgendwie, ich glaube, ein, zwei Mal einfach, also zumindest gestern dieses Paris-Spiel, ich hatte es schon eingegeben und habe vergessen, auf Speichern zu drücken. Damit bin ich jetzt abgeschlagen auf dem 91. Platz mit 30 Punkten. Der Ruben belegt den Platz 70 mit 37 Punkten. Ich muss auch einfach vortippen, so wie du das gemacht hast. Dann der Felix, der Beste aus unserer Runde.
Immer auf dem hervorragenden.
47. Platz, immer in Top 50 mit 41 Punkten. Da habe ich dann noch, weil er auch in der Nähe war, hier liebe Grüße an den Joe. Der Joe ist nämlich auf Platz 44, hier unbekannterweise für den Rest der Zuhörer, aber ist eine wichtige Person. Und dann haben wir die Top 3. Das ist der Sepp Blatter natürlich als Insider mit 48 Punkten und der altbekannte Tobmann FCB, aber nicht auf Platz 1, er ist Rang 2, auch teilt sich einfach den dritten Platz, 48 Punkte, oben ist alles wahnsinnig eng und der Auge ist erster mit 49 Punkten, ja.
Aber hey Leute, das ist doch mal Spannung. Im Gegensatz zur Liga bei uns hier, stimmt. Platz 47 und Platz 1 trennen nur 8 Punkte.
Ich meine, ist noch alles drin.
In der Liga ist der BVB nur noch 10 Punkte vom Abstiegsplatz entfernt, aber bei uns ist man mit 8 Punkten schon fast wieder auf der 1. Das ist doch richtig geil. Hey, das gibt's doch nicht. Wie kann man so konstant so gut sein in so Tippspielen? Der muss doch reich sein, der Tobmann. Ich kapiere das einfach nicht.
Keine Ahnung, wo fangen denn bei uns eigentlich die Abstiegsplätze an? Ab dem 100. Platz oder was?
Ich weiß nicht,
darf man nächstes Jahr nicht mehr teilnehmen.
Ich glaube, da tippen die Leute eh schon nicht mehr. Ich bin da ganz stolz, dass ich einfach komplett vorgetippt habe. Da habe ich immer nur mit Erschrecken festgestellt, dass die Pokalspiele ja dann, dass ich die auch noch nachtippen muss. Aber ich habe es geschafft,
Das waren ja auch nur 2, oder?
Ja, du hast recht, aber 2 ist für mich viel.
Ja, und jetzt kommt noch die Champions League dazu.
Die Champions League, ja genau. Oder muss ich auch ganz doll aufpassen. Cool. Zwei Sachen noch, bevor wir direkt in Medias Res gehen und mit Bayern gegen PSG einsteigen. Einmal muss ich noch Werbung machen in eigener Sache, weil mein neuer Podcast, den ich für die Arbeit für Antenne Bayern gemacht habe, ist erschienen und ihr müsst den alle unbedingt abonnieren. Dunkle Heimat heißt der Podcast, Dunkle Heimat hinter Kaifek. Und damit ich nicht so viel sagen muss, habe ich einfach einen kleinen Trailer mitgebracht. Da müssen die beiden Jungs ja auch durch. Den habe ich alle schon zugepestet mit den Sachen. War bei iTunes auf der 1 ganz lang. Ist, hat total die guten Bewertungen. Einer der größten Podcasts in Deutschland momentan. Und ihr müsst reinhören und abonnieren und Rezensionen schreiben. Genau wie bei den Erfolgsfans. Und ich spiele euch einfach mal den Trailer ab. Dann kriegt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck davon.
Schatz, alles, was jetzt da umgepflückt ist und Mais angebaut ist, das war die Hofstelle hinter Kaifex.
Alle Bewohner hinter Kaifex sind tot. Erschlagen mit einem landwirtschaftlichen Gerät, das man Reuthaue nennt.
4 Tote übereinander zu stapeln, hat nichts mit Emotionalität zu tun. Das ist ein rein pragmatisches Verhalten.
Und habe auch dann phasenweise gedacht, ich könnte jetzt wissen, wer der Täter war. Und am Schluss wusste ich überhaupt nichts mehr.
Jetzt will ich auch alles über diesen Fall rausfinden. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier bin. Und wir werden jeden Experten fragen, den wir kriegen können.
Das war schon relativ berechnend. Er war entschlossen, die ganze Familie auszurotten.
Wir werden über jede Theorie sprechen, die es gibt. Und wir werden nochmal alles ganz genau durchgehen.
Und wenn jetzt jemand meint, er muss den Mörder jagen oder den Täter jagen, dann darf er jagen.
Ich fühlte mich jetzt soweit. Ich war jetzt bereit für Hinter Kaifek.
Unglaubliche Theorien und Wahrheiten. Jede Woche eine neue, packende Folge Dunkle Heimat. Auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Eine Produktion von Antenne Bayern.
Yeah. Also abonnieren.
Nee, nichts für schwache Gemüter, wie ihr schon mitbekommen habt. Nee, genau. Ist wirklich zu empfehlen. Also ich bin da eigentlich nicht so der Krimi-Fan oder so, aber mich hat es auch gepackt. Man will ja immer weiterhören und wissen, was passiert.
Ja, sehr geil, das freut mich. Ja, wir versuchen so einen 100 Jahre alten Mordfall aufzuklären. Wer mehr hören will, hört rein. Okay, und jetzt noch eine kleine Verlosung. Wir haben nämlich jetzt zwei Exemplare. Felix, du kannst es leider nicht sehen. Eine CD hebe ich für uns alle auf, aber wir haben noch zwei Exemplare von der neuen FC Bayern CD, das Album, der Soundtrack zur Saison 2017-2018 und Platz Nummer 25 im Bonussegment sind hier wir Cork Water Past mit Rot und Weiß und deswegen wollen wir euch natürlich den Hörern und den Hörerinnen zwei CDs zukommen lassen und ich würde sagen, wir machen es einfach gar nicht kompliziert. Immer, wir machen es einfach, wer eine CD haben will, schickt einfach eine E-Mail mit dem Kennwort Soundtrack zur Saison an podcast@erfolgsfans.com, schreibt seine Adresse mit rein und dann schicken wir euch die CD zu. Also E-Mail mit dem Kennwort Soundtrack zur Saison 2017, 2018 oder einfach Soundtrack zur Saison an podcast@erfolgsfans.com schicken, Adresse nicht vergessen und dann könnt ihr gewinnen. Viel Erfolg, viel Glück.
Gehst du davon aus, dass nur zwei teilnehmen, oder?
Wieso?
Ja, weil es kann ja nicht jeder, der uns eine E-Mail schreibt, eine CD bekommen.
Nee, da wird natürlich gelost. Ja. Okay. Und ich muss mich auch nochmal entschuldigen bei dem Typen, der das Wochenendrebell-Buch gewonnen hat. Bei dem habe ich erst gestern das Buch geschickt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich habe es schon geschickt. Irgendwann twittert er so, wann kriege ich eigentlich mein Buch? Dann schaue ich mich so um, das liegt ja noch hier. Aber ich habe es verschickt und ich habe ihm noch ein Bonus-Thomas-Müller-Buch oben drauf gelegt. Ja, bam, so schaut es nämlich aus bei uns. Da geht's ab. Ja, cool. Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zu dem Spiel der Spiele. So wird es zumindest hochgejazzt und zwar zum Spiel Bayern gegen Paris Saint-Germain, PSG. Die Jungs waren im Stadion. Ich war erst auf in der Nikolausfeier und dann beim Nikolaus Säckchen packen. Ich war schon ein bisschen verzweifelt. muss ich sagen. Ach mein Gott. Naja, egal.
Warst du aber dann wenigstens pünktlich daheim?
Dazu sage ich mal nichts. Fast pünktlich, ja. Meine Nikolausfeier war noch ganz geil mit dem Puppentheater. Und dann auch noch in die Schule fahren und Säckchen für die Schule machen, weil man ja Elternsprecher ist, ist natürlich dann auch wieder so eine andere. So, ich muss zum Spiel schnell, stopf die Säckchen halt einfach voll. Ja, wer mich kennt, ich kann sowas
nicht. Muss man halt als Elternsprecher dann auch einfach anders organisieren.
Ja, also ich jetzt schauen, dass das Spiel PSG gegen FCB verlegt wird, oder was?
Du musst halt die Säckchen dann am vierten packen.
Ja, das war ja eine offizielle Sache, da musste ich einfach hinkommen.
Ja.
Kinder haben jetzt Planung. Lauter so kaputte Sachen in den Säckchen, aber da rum ist einfach reingestopft.
Vor Wut jeden Nikolaus erstmal so mit dem Daumen so das Gesicht eingedrückt. Oh Gott. Leute, lasst uns zu Bayern gegen Paris kommen. Ihr wart im Stadion und da der Felix überhaupt der König der Aufstellung ist, würde ich sagen, Felix, du fängst an, weil allein die Aufstellung hat ja im Vorfeld schon für einige Kontroversen gesorgt.
Genau. Im Ulreich war der Tor. Nee, im Tor war Sven Ulreich. Manuel Neuer ja immer noch verletzt und wird es auch noch länger bleiben. Dann in der Abwehr rechts Kimmich, links Alaba und in der Innenverteidigung die erste Überraschung Süle und Hummels. Dann im zentralen Mittelfeld Rudi Und davor Tolisso und James. Links Ribéry, rechts Coman und vorne drin Robert Lewandowski. Waren ja mal mindestens zwei Überraschungen drin, würde ich jetzt mal sagen. Einmal Süle für Boateng und dann auch, dass Javi Martinez und Vidal nicht spielen, hätte ich auch nicht erwartet.
Ja, gut, Süle, Boateng, vielleicht lag der unser Ex-Doktor doch gar nicht so schlecht, dass er oder so falsch, dass er halt nicht einfach so 100% fit ist. Aber ich habe mich doch sehr gewundert, dass er zum Beispiel Martinez hat nicht spielen lassen und Rudi dafür gespielt hat eigentlich. Und auch Tolisso, wie du gesagt hast. Ich meine, ich bin kein großer Fan von Vidal, von seiner Spielweise. Aber ja, war schon sehr überraschend.
Aber in den letzten Wochen hat er ja eigentlich gut gespielt, einige Tore gemacht. Ja. Deswegen hätte ich schon damit gerechnet, dass er von Anfang an spielt. Aber Tolisso hat ihn dann ja perfekt ersetzt.
Tolisso ist halt auch super, super torgefährlich. Ich weiß nicht, in dem Spiel bietet es sich vielleicht sogar einfach an, dass wir tatsächlich jeden Spieler mal so durchgehen und dann so das Spiel uns ein bisschen betrachten. Weil das war ja wirklich endlich mal wieder ein spannendes Spiel, fand ich. Also nicht spannend vielleicht vom Spielverlauf, aber spannend vom Gegner her, weil man ja doch so das vorher so ein bisschen hochgepusht hat, so, oh, die große Revanche, vielleicht können wir doch noch den Gruppensieg schaffen. Jetzt zeigt sich, was Jupp wirklich drauf hat, so der erste richtige Gradmesser. Ich meine, das hat man vom Spiel gegen Leipzig gesagt, das hat man vom Spiel gegen Dortmund gesagt, aber immerhin war ja das Spiel vor, wie lange ist es jetzt her? Ich glaube, 16 Wochen ungefähr, oder? Kann das sein? Liege ich da falsch? Ich weiß nicht. 16 Wochen kommt mir lang vor. Aber vor ein paar Monaten war ja das
Spiel. Anfang August oder so, oder Mitte August.
Oh ja, dann kann
Oktober meine ich.
Ach so. Nee, dann kann es nicht hinkommen.
Nee. so 8 Wochen oder so.
3 Monate ungefähr. Oder 8, egal. Auf jeden Fall war das Spiel, das Hinspiel gegen Paris ja einfach auch der Auslöser dafür, dass Ancelotti dann rausgeflogen ist ein paar Tage später. Und deswegen war das halt einfach ein wichtiges Spiel.
In der Nacht ist er doch rausgeflogen. Oder am nächsten Tag.
Ja, genau. Stimmt. Ja. Gehen wir sie alle durch, oder?
Ja.
Würde ich vorschlagen. Mach mal doch von hinten nach vorne. Ulreich.
Sven Ulreich war wieder saustark, hat super gehalten, ist auch bei dem einen Ding rausgekommen in neuer Manier und hat ihn weggeköpft. Also da, was wir am Anfang der Saison noch oder nach der neuen Verletzung uns gedacht haben, oh scheiße, wenn jetzt Ulreich spielt, dann müssen wir aufpassen, so ungefähr. Da hat er jetzt immer mehr Sicherheit bekommen in den letzten Wochen, weil er halt auch die ganze Zeit spielt und ist halt auf der Linie, war er schon sowieso immer richtig stark. Mhm. Und bis auf den einen Bock, da kann ich mich erinnern, weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel war, aber wo so ein
der halt Freistoß,
Distanzschuss oder Freistoß war und er dann daneben gefaustet hat, so mehr oder weniger. Aber jetzt gibt's gar nichts mehr zu meckern, finde ich.
Ja, ich finde es auch eigentlich ein super, super, super Ersatz sozusagen. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der sich so gut schlägt. Und das ist jetzt nicht nur im Paris-Spiel gewesen, sondern eigentlich schon in den ganzen letzten Spielen hat er immer wieder den einen oder anderen andere Tor verhindert durch seine super Reflexe. Das ist zwar immer noch schon so sein Hauptding, da wo man sieht, dass seine Stärken sind. Aber ja, kann man sich, glaube ich, kaum besser vorstellen dafür, dass man eben bedenken muss, dass er ja eigentlich auf der Bank sitzt.
Ja, also ich finde, er ist generell in den letzten Wochen, ich hätte ja nie gedacht, dass es möglich ist, aber ich finde, er lässt Neuer komplett vergessen eigentlich. Ich glaube jetzt nicht, dass wir, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ein Tor mehr kassiert hätten, weniger kassiert hätten, wenn Neuer da gewesen wäre. Ich meine, er macht es spielerisch nach vorne nicht so, aber auch das hat er immer besser im Griff, finde ich.
Ja.
Da passiert ihm auch nicht mehr so viel. Da war jetzt gegen Paris einen Fall mit drin. Aber das ist Neuer auch ab und zu passiert. Also ich finde, das musst du erstmal so hinkriegen, als wenn Ulreich, wenn dich alle selbst, ich meine selbst Rummenigge und so hat vorher über ihn gesagt, ja, er muss sich noch stabilisieren und so, alle so kritisieren und dann so eine Leistung bringen, da muss ich wirklich sagen, Hut ab, ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil teilweise hat er auch in diesen Spielen so geil gehalten. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Ding ganz besonders, ihr wart ja im Stadion, da sieht man es immer nicht so gut, aber so ein unfassbar geiles Ding von Mbappé, was er so durchsteckt auf Neymar, der steht allein vor Ulreich und du siehst erste Wiederholung, dass er den sogar noch rumlenkt. Das war Weltklasse, fand ich wirklich. Also total geil. Mal beim Tor völlig chancenlos. Also ich habe gerade geschaut, auch die Bild gibt in die Note 1. Das war ein Wahnsinnsspiel.
Ja, und das ist ja, wie gesagt, nicht nur in dem Spiel so.
Nee.
Aber muss man natürlich schon sagen, weil du gesagt hast, vergessen, ich finde, Neuer hat halt trotzdem schon noch eine andere Ausstrahlung und wie du gesagt hast, in der Spieleröffnung ist es vielleicht dann schon nochmal was anderes. Aber ja, also ich habe es ja selber schon gesagt, man kann sich eigentlich keinen besseren vorstellen jetzt. So auch eben, das ist ja kein erster Torwart, das ist ja auch ein zweiter Torwart eigentlich bei uns.
Ja, also ich meine, keine Ahnung, Ich finde den sogar teilweise in so Situationen von so Großchancen irgendwie sogar stärker als Neuer. Was der da jetzt teilweise rausgeholt hat, finde ich einfach total krass. Irgendwie so diese 1-zu-1-Situationen, wo Neuer manchmal nicht ganz so gut aussieht, weiß ich nicht, finde ich ihn fast stärker. Gut, er hat jetzt auch, wo war das im Spiel gegen Hannover, einen Elfmeter verursacht. Da hätte er auch die Rote kriegen können, dann wäre die Kritik gleich wieder ein bisschen größer geworden, aber Hut ab, also wenn wir es schaffen können, den zu halten als zweiten Torwart, geil. Wenn der auf den freien Markt geht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er einen relativ krassen Wechsel hinlegt, oder? Also, hat sich doch so verbessert bei uns.
Ja, verbessert hat er sich jetzt auf jeden Fall. Ich habe auch noch anfangs jetzt zurückgedacht, da hat man immer eigentlich Angst gehabt, wenn da mal ein Rückpass kam. Aber das hat er jetzt gerade auch in dem Spiel, weil hat er ja auch viele Bälle gehabt und hat dann auch die eigentlich gut, sehr gut verteilt. Also da hat er sich auch enorm verbessert. Mhm. Und ja, mei, weiß ich nicht. Es gibt sicher einige Vereine, die ihn gebrauchen könnten. Ob da jetzt irgendwie ein krasser Verein dabei ist, weiß ich nicht.
Ich habe halt zum Beispiel sofort an BVB gedacht. Wäre ein komischer Weg, aber Birki ist halt irgendwie so verunsichert und weiß nicht, der hat mir noch nie gefallen. Fände ich in Ulle jetzt besser. Ich meine, einige Leute gehen sogar so weit, dass sie sagen, ey, in der Form ist er eigentlich ein Kandidat für Russland, für die WM.
Naja, da müssen wir schon ein bisschen abwarten.
Ja.
Aber im Moment sind die Leistungen auf jeden Fall super.
Okay, cool. Also Respekt. Machen wir weiter. Mit dem wollen wir weiter.
Kimmich. War jetzt gestern keine auffällige Leistung von ihm. Da hat er schon deutlich bessere Spiele gemacht.
Ja, sehe ich ähnlich. Also mir ist er nicht besonders aufgefallen, aber weder positiv noch negativ.
Er konnte sich nach vorne auch wesentlich weniger einschalten als sonst, aber was man ihm halt hoch anrechnen muss, finde ich, dass man halt von Neymar auch nicht so viel gesehen hat. Mir ist nur einmal, eine Sache habe ich in Erinnerung, so ein saudummes Foul, wo Neymar niederreißt, wo Neymar gar nicht hingekommen wäre und ich habe so eine Sekunde gedacht, oh fuck, dafür könnte er ihm jetzt auch irgendwie rot geben, weil den Schiedsrichter fand ich sehr, sehr schwammig in seiner Interpretation und sehr komisch, was da los ist bei ihm.
Ja, der hat total crazy Sachen gemacht. Ja, genau, ja, das
crazy war... Sachen. Hört sich so an, als hätte er so auf einmal so angefangen zu tanzen oder so.
Ja, es hätte den noch gefehlt, so Ding ungefähr. Okay. Ja, die ist faul. Ja gut, gegen Neymar, ja, der Neymar, der hatte jetzt gestern auch nicht so wirklich Bock. Das hat man gesehen, der ist immer, gut, keine Ahnung, ob der in anderen Spielen auch so überall die ganze Zeit rumsteht und unbeteiligt wirkt, weil verteidigen muss er ja eh nicht, aber...
ist so geil.
Da wird halt die ganze Zeit... Der wurde halt, ja, das war aber echt so, auch so, der hat da an der Mittellinie gewartet bei einer Ecke, ganz alleine und hat sich gedehnt oder so. Und ja, der wird doch die ganze Zeit ausgepfiffen und dann wird er ja auch ein paar Mal gefoult und so, der hat überhaupt keinen Bock gehabt. Weil das muss man ja auch eigentlich sagen, das war zwar, es war die Revanche, keine Ahnung, aber für Paris ging es ja jetzt um nicht mehr viel. Klar wollten sie jetzt nicht den Gruppensieg noch verpassen, aber die wissen schon auch, dass wenn es einigermaßen normal läuft, dann schießen sie schon irgendwann ein Tor und dann wird Bayern jetzt nicht 5 schießen, deswegen so voll bei der Sache waren die alle nicht.
Ja klar, also wir waren von der Motivation her und von allem viel heißer drauf als PSG. Nichtsdestotrotz, gell, in der Kabine super Anschiss, sogar des Scheichs Vertreter war drin und ist ausgeflippt, hat sich danach auch sehr kritisch geäußert. Also das sind schon so ein paar Begleiterscheinungen da, die sehr seltsam sind. Also kommt dann der Trainer irgendwie 2 Minuten später raus, weil er erstmal noch einen Anschiss kriegt von seinem Boss in der Halbzeit. Also sowas ist schon auch ein bisschen seltsam. Also so die Spieler, glaube ich schon, dass die das nicht so ernst genommen haben. Die Verantwortlichen nicht.
Wie hast du Kimmich gesehen?
Ja, ihr habt vollkommen recht, halt unauffällig. Aber das hätte ich ihm jetzt positiv angerechnet, weil er halt die Sache gegen Neymar recht gut gemacht hat. Besonders wenn du es im Vergleich siehst mit Alaba, der mir wiederholt einfach nicht gut gefallen hat. Also Alaba sehe ich irgendwie so als eine der Problemkinder bei uns. Können wir ja gleich noch zu ihm kommen.
Ja, können wir ja gleich jetzt.
Ja, lass uns rüber switchen, weil da warte ich echt auf Bernat, weil Alaba stagniert für mich echt seit längerer Zeit. Und auch in der defensiven Verteidigung, wenn ich ihn dann wieder sehe, wie er so einen Ball versucht zu verteidigen mit so einem läppischen, ich strecke meinen Fuß nach hinten raus, wenn ich ihn auch dann im Vergleich sehe. Ja.
Auch gegen Mbappé wie viel Abstand er da gelassen hat und sich da hat austanzen gelassen. Klar, der ist mega schnell, der Typ, aber der verteidigt echt richtig schlecht, schon seit längerer Zeit. Ist mir auch wieder aufgefallen.
Genau, also er fällt einfach ab, wenn du ihn auch gegen seine Kollegen betrachtest. Und selbst so Sachen, die früher total geil waren, das heißt früher oder keine Ahnung, ja, seine Torgefährlichkeit durch Distanzschüsse bleibt natürlich, das ist unbestritten. Aber auch, wie er sich in der Offensive einschaltet, wie er mit den Außen harmoniert, wie er ins Spiel integriert ist. Also er war für mich einfach, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, der schlechteste Spieler so auf dem Platz. Weil wenn es gefährlich wurde, ging es halt oft über Mbappé dann. Er hat ja auch das Tor gemacht. Gut, das kann man ihm jetzt nicht ankreiden, weil da war er einfach halt an der Innenverteidigerposition. Aber er hat mir nicht gefallen, muss ich sagen.
Ja, er ist, finde ich, einfach nur nicht zurückgekommen halt irgendwie in die Mannschaft seit seiner Verletzung.
Ja, seit seiner Verletzung vor 2 Jahren ungefähr.
Ja, ja.
Ah, so lange würde ich jetzt nicht zurückgehen, aber...
Doch, finde ich schon.
Finde ich auch.
Also ich würde behaupten, wenn Bernat fit ist, dass es für ihn schwierig wird, da Stamm zu spielen. Und gegen Cavani, da hat er sich ja auch komplett verarschen lassen, dass er so einen läppischen Ball da reinchippen kann. Bei dem Tor. Also... Alaba macht mir einfach Sorgen. Er ist ein super netter Typ. Er ist cool von der Art her. Er ist super sympathisch. Da passt eigentlich alles. Aber auf dem Feld, da wo es halt dann doch zählt, weiß ich nicht, was sein Ding ist. Also ich habe immer so das Gefühl, er wartet immer noch drauf, dass sie ihn in die Mitte beordern. Aber das wird halt nicht passieren. Also entweder er freundet sich komplett mit dieser Außenposition an, was man halt Kimmich anmerkt, dass er das tut und nimmt die Aufgabe an, oder es wird schwer für ihn, glaube ich. Naja.
Ja, das habe ich auch schon länger gesagt. Also da diese Vorstellung in der Nationalmannschaft, wo er dann mal im Mittelfeld spielen darf, das war ja auch nie richtig gut. Und als Linksverteidiger hat er ja vor ein paar Jahren war er der beste Linksverteidiger der Welt und hat da auf mega stark gespielt. Aber dann kamen halt ein paar Verletzungen dazu und jetzt irgendwie schafft das nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, schauen wir mal, wenn Bernat wieder fit ist, wie es dann ausschaut.
Bin gespannt, ja, weil der war da auch gerade am Anfang sehr stark und hat gut reingepasst. Okay.
Ja, Innenverteidigung, Süle und...
Ja, lass doch gleich bei Süle bleiben. Also seine stärkste oder seine Szene, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, als er Cavani so übel rasiert hat. Also,
oh ja.
Der Ball war einfach schon 5 Meter weg. Wenn Cavani da stehen bleibt, muss wahrscheinlich Süle vom Platz fliegen, aber Cavani riskiert, dass er einfach sich jeden Knochen bricht, der in seinem Körper ist. Also das war wirklich eine üble Grätsche da.
Aber das war da wurde nicht mal Foul gepfiffen, oder? Das habe ich eh nicht.
Nee, da war Abstoß.
Ja, im Stadion habe ich mir gedacht, also alle standen so da, oh Scheiße, es gibt jetzt rote Karte oder so. Und da ist einfach gar nichts passiert.
Genau, also in der Zeitlupe hat man halt dann gesehen, dass Cavani halt nur gerade noch rechtzeitig schafft abzuspringen, weil der Ball war halt schon so weit weg. Ich hatte gesagt, unauffällig auch.
Ja, aber da würde ich es fast genauso werten, dass es halt gut ist in so einem Spiel. Er ist so ein junger Spieler gegen so einen Top-Sturm, dass man dann nicht eher so, dass einem dann so jetzt Patzer irgendwie im Kopf geblieben sind oder sowas. Also gar hast du es eigentlich dann relativ souverän gemacht.
Also es, auch bei ihm muss man sagen, super, wie der sich da integriert hat. Ich hätte es nicht gedacht, da bin ich auch gespannt, wenn wir dann am Ende der Hinrunde mal so eine kleine Auswertung machen unter uns, auf welchen Neuzugang oder welcher Neuzugang hat sich am besten entwickelt. Hätte ich nie erwartet, dass er so viele Spiele macht, dass er so gut ist, dass er ja eigentlich ohne Fehl und Tadel die anderen Spieler ersetzen kann. Und dass es wurscht ist, ob ein Hummels oder ein Süle spielt, ein Boateng oder Martinez, dass alle gut zusammenspielen. Das ist super. Oder Felix?
Du? Ja, sehe ich genauso. Das war halt die Szene da beim Tor von Mbappé, dass er halt, ja, aber das war eigentlich auch nicht sein Mann, da ist er halt zu spät gekommen, aber eigentlich hätten das, Rudi hätte es nicht mit durchgelaufen und weiß nicht, wer da noch stand. Und er ist dann ganz am Ende noch da ins Bild gelaufen sozusagen, weil es ist eigentlich schon geschehen war. Ja. Da konnte er jetzt nichts machen und ansonsten hat er eigentlich, ja, für ja, seine Entwicklung entsprechend souverän gespielt, was man vor der Saison nicht erwartet hätte, kann ich eigentlich auch nicht viel was anderes sagen. Hm. Also schon gut, der Mann.
Ja. Und gleich sein Kollege, der gute Mats, der hat ja, wie die Rapper sagen würden, geburnt wie eine Brennnessel, der war ja heiß wie Frittenfett, du. Ja. Auch danach dann auch super sauer. Hat einfach mit jeder Phase seines Körpers gemerkt, auch wie er nach vorne gespielt hat, hey, der will das Ding hier 5-1 gewinnen. Fand ich geil. Ja,
der hat sich bei den Auswechslungen so aufgeregt. auf dem Platz.
Aber du, ich verstehe es auch, weil wenn wir das Ding verlieren, klar ist die Message an Fußball Europa nicht mehr ganz so deutlich, aber es wäre halt einfach geil gewesen, die 5-1 zu besiegen. So.
Ja, ich habe auch noch zwischendrin zum Basti gesagt, das, so ähnlich war es ja auch letzte Saison gegen Barcelona, wo sie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber haben sie doch 4-0 das Hinspiel gewonnen oder 3-0 und haben dann noch in Barcelona 6-1 verloren und sind ausgeschieden. Ja, genau.
Ja, genau.
Das wäre schon witzig gewesen. Ja. Naja, aber Hummels ja, hat gebrannt, weiß nicht, war jetzt, hat viel auch nach vorne versucht, ist ja auch ein paar Solos da gemacht, wie in bester Lucio-Manier.
Hat dann auch dazu keinen Abnehmer gefunden, das fand ich lustig.
Hat dann das Spiel aufgebaut, war auch gut, kann man jetzt nichts Negatives, fällt mir jetzt gerade nichts Negatives ein.
Ich fand, er war der auffälligere von beiden. Auf jeden Fall hat öfter mal so ganz knapp irgendwie geklärt und hat den Süle da gut mitgerissen, war ist nach vorne
marschiert. Ja, aber klar, er nimmt natürlich auch mehr Risiko als Süle jetzt.
Ja, das stimmt.
Deswegen wird es halt schon manchmal.
Aber gute Partie.
Jo.
Gute Partie. Next.
Ja, Rudi dann.
Oh, Rudi.
Das war
ich bin
sehr durchwachsen.
Ja, Entschuldigung.
Das war eine sehr durchwachsene Leistung. Er hat ja auch am Anfang gleich mal zwei Fehlpässe gespielt, so ja. Querbälle dann in den Fuß vom Gegner. Und das darfst du halt echt nicht erlauben bei den Raketen da vorne. Und dann irgendwann später war, glaube ich, nochmal so ein katastrophaler Fehlpass dabei. Ja, dann verteidigt hat er auch da, ich weiß gar nicht, wer das war, beim Konter da so umgemäht.
Ja, sehr schnell eine gelbe Karte gekriegt auch, was auch super ungünstig war.
Ja.
Ja, es war schade. Ich habe mir irgendwie von ihm mehr erhofft, weil man muss ja auch sagen, es war jetzt auch eine Riesenchance für ihn, dass er jetzt da spielen durfte und halt eben kein Martinez oder irgendjemand anders, weil so viele Chancen auf dem Niveau, weiß ich nicht, ob er die kriegen wird. Er hat es ganz okay gemacht. Was ich positiv fand, er hat sich irgendwann ins Match reingekämpft. Am Anfang dachte ich, Alter, was ist denn das für eine Katastrophe? Was macht denn der? Der hat sich auch teilweise dann sofort der Abwehr im Dribbling verloren, hat fast einen Ball verloren, musste volles Risiko gehen, hat, wie du gesagt hast, zwei katastrophale Fehlpässe gespielt und war ansonsten eher unauffällig. Also wenn man jetzt unser Mittelfelddreieck anschaut, James, Tolisso, Rudi, war er auf jeden Fall der Schwächste und der Unauffälligste. Also
auf jeden Fall.
Fand ich, ja, ging so.
Ja, auch schade, weil man halt sonst bisher so von ihm gewohnt war, dass er so souverän aufgetreten ist und es immer so gut gemacht hat, aber mei, hat man halt auch mal ein schlechtes Spiel dabei.
Naja, klar. Ist halt blöd, wenn du die Chance kriegst und dann das in so einem Spiel machst. Dann Next one, Tolisso.
Tolisso, finde ich, ist irgendwie für mich so total schwer zu greifen. Ich finde immer bei ihm so, er fällt mir lange Zeit überhaupt nicht auf und dann ist so ein Moment, wo er dann wieder genau da ist und das ist dann auch also in wichtigen Momenten und zum richtigen Zeitpunkt und dann in der Offensive die ganze Zeit so gefährlich, dass er sich damit mit einschaltet. Also in dem Spiel war vielleicht auch das bisher Beste von ihm. Also nicht, dass er in den anderen so schlecht war, aber irgendwie je länger jetzt die Saison geht, am Anfang war es so, dass ich mir so gedacht, hä, wozu ist er überhaupt da, was macht er überhaupt? Und je länger es geht, umso mehr wichtige Einsätze hat er irgendwie oder dass er einem positiv auffällt. Sowohl in der Defensive, also dass er halt im Mittelfeld schon Bälle klärt und abfängt, aber eben auch ganz im Besonderen dann in der Offensive.
Ja, also ich hab mich ja vorher gewundert, dass Vidal nicht spielt, wie wahrscheinlich viele. Und dann habe ich mir gedacht, er spielt in allerbester Vidal-Manier in seinen besten Zeiten. Der hat Löcher zugelaufen. Ich weiß jetzt nicht die Laufleistung, aber ich schätze mal, der war da einer, der am meisten gelaufen ist. Torgefahr nach vorne, aggressiv gespielt. Klar, im Spielaufbau, da ist er schon eher unauffällig. Aber das fand ich, also für die Achterposition war das schon eine gute Leistung. Klar, er hat auch 2 Tore gemacht, aber das fand ich schon gut.
Und ich finde, es wirkt halt kontrollierter irgendwie als bei Vidal.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das spielt Vidal.
Ja, es ist, er ist natürlich, er ist super torgefährlich. Also das muss man schon sagen. Er erinnert da, Mirsan Roth hat es auch geschrieben, auch so ein bisschen an Schweinsteiger irgendwie in seiner Art, so wie er sich bewegt, auch finde ich so. Ansonsten, er hält irgendwie gut seine Position, macht das alles ganz gut. Ich meine, wie alt ist er jetzt da für sein Alter und dass er jetzt da zu uns kommt und da so stark aufspielt.
23.
Ja, das ist schon aller Ehren wert. Also
zu Schweinsteiger fehlt aber schon einiges, finde ich.
Ja,
also
ja,
nee. Technisch, Übersicht.
Ich meine nur so von der Art her, weißt du, wie er so Tore gemacht hat. Dass er so vom Mittelfeld sich im Sturm einschaltet. Ich musste einfach zum Beispiel bei diesen beiden Toren jetzt einfach so total an Schweinsteiger denken. Das hätte er auch machen können. So. Keine Ahnung. Er läuft so den Raum zu, taucht im Strafraum auf, macht ein Kopfballtor. Weiß ich nicht. Ist halt auch sehr torgefährlich. Ich habe gerade nochmal geschaut, weil mich das so gewundert hat, bei Who Scored stand, dass er keinen einzigen Zweikampf gewonnen hat im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein kann. Er hat sich ja dann auch so noch so ein kleines Gerangel geliefert und hat noch eine gelbe Karte bekommen, was auch ein bisschen seltsam war. Aber hey, 2 Tore in so einem wichtigen Spiel musste er erstmal machen, muss man ja auch sagen. Psychotricks von Jupp wahrscheinlich. Er lässt halt einfach gegen die Franzosen alle Franzosen antreten, gell? Hat man schon gemerkt, dass es ihm wichtig war gegen Paris.
Also das mit dem Zweikampf, das ist jetzt das überrascht mich jetzt schon sehr, weil ich hätte schon eher so vom Gefühl her das so eingeschätzt, dass er da auch in seiner Defensivleistung eben eigentlich das ganz gut gemacht hat. Und das ist komisch.
Ja, wenn man sich so seine Ratings auch anschaut, die er da so hat, hat er auch echt immer sehr, sehr gute Bewertungen tatsächlich.
Auf jeden Fall auch einer von den Spielern, wo ich jetzt immer mehr, je länger bei uns ist, immer ein immer besseres Gefühl irgendwie bekomme.
Ja, total. Also richtig, richtig gut. Also zumindest man sieht, dass es da ein gewisses Potenzial gibt, finde ich. Das ist cool. Das freut mich.
Jo, dann
mal weiter, beim
weiter mit James.
James. Der war auch irgendwie heiß, gell? Der hat sich teilweise auch so aufgeregt über irgendwelche Fouls und auch beschwert, gelbe Karte kassiert und so.
Ja, das war auch schon im Hannover-Spiel so. Aber das fand ich schon fast ein bisschen seltsam da. Keine Ahnung, da hat er den einen oder anderen Schuss probiert und ist nicht reingegangen. Aber ich muss sagen, bei dem ist es jetzt bei mir immer noch so, dass ich so warte, dass irgendwo dieser Klickmoment mal passiert, weil keine Ahnung, da finde ich, ist ab und zu spielt er mal einen geilen Pass und da finde ich, da ist so das, wo man denkt, ja, das macht er richtig gut, aber irgendwie finde ich, ist es mir immer noch zu wenig im gesamten Gefüge.
Naja, aber schau zum Beispiel die Flanke auf Tolisso zum 2-1, da gibt es wahrscheinlich keinen anderen Spieler, der die so schlagen kann bei uns. Die war mega, fand ich.
Das stimmt. Aber trotzdem, finde ich, ist mir irgendwie sind meine Erwartungen noch anscheinend noch höher. Weiß nicht. Also das, was ich gerade über Tolisso gesagt habe, dass ich jetzt das Gefühl habe, mit jedem Spiel, es wird immer besser, da ist bei James bei mir die Kurve nicht so stark nach oben. Ist auch besser geworden im Vergleich zu ganz am Anfang, kommt besser in die Mannschaft rein, aber irgendwie persönlich, ich finde, fehlt noch irgendwas.
Ich glaube, ja.
Keine Ahnung, manchmal ist es auch so, zum Beispiel würde ich mir öfter mal wünschen, dass, wenn wir in der Offensive sind und so der zweite Ball kommt, dass er dann da ist und dann eine Chance bekommt, wo dann oft mal Vidal oder sowas da ist, der dann im Abschluss eher ein bisschen unbeholfen wirkt. Oder Vidal hat schon einen scharfen Schuss, aber da sind viele Szenen jetzt in den letzten Spieltagen gewesen, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn da jetzt jemand wäre, der so ein offensiv starker Spieler ist, dann hätte er da ein, zwei Tore mehr gemacht, als es dann Vidal schafft, daraus zu machen. Und da sehe ich dann zum Beispiel James nicht, wo ich eher denken würde, der müsste doch da jetzt stehen, der hat die Technik. Ja.
Also ich muss sagen, ich sehe ihn da irgendwie positiver. Weil am Anfang, natürlich, man geht mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an die ganze Sache ran als bei Tolisso. Aber ich finde, er spielt sich so ein bisschen frei. Er zeigt so ein bisschen, was ihn wertvoll macht, Standards, Flanken. Er ist halt wirklich nicht der Typ so, der für sich allein ein Spiel entscheiden kann. Was man jetzt halt zum Beispiel dann bei Coman sagen muss, er hat das getan. Sowas wirst du halt von James jetzt erstmal wahrscheinlich nicht sehen, weil er ist irgendwie wirklich extrem langsam, macht das Spiel oft auch noch ein bisschen langsam, aber er kann halt einfach unglaublich viel. Und ich glaube, wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt, bei uns anzukommen, ich glaube, der fühlt sich da ganz wohl, dann kann das schon noch eine richtig geile Sache werden, weil dass der unglaublich was kann. Ich glaube, das ist unbestritten, weil das einfach, also ja, mir gefällt da immer besser.
Man sieht es ja auch, du hast es ja auch gesagt, die Flanke, das war ja auch geil und hat mich auch gefreut, dass auch
das 1-0 hat er fast vorbereitet mit der Flanke auf Coman, oder? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie so.
Dass James und Tolisso halt so auch in praktisch im Duo da das machen und so weiter, aber trotzdem finde ich halt auf die 90 Minuten gesehen und jetzt auch nicht nur auf das Spiel, ja, da geht halt einfach noch mehr irgendwie.
Felix, wie siehst du das denn? Wir waren jetzt ein bisschen auseinander.
Ich ja, eher so wie du, Ruben, also auch schon positiver. Auch so über die letzten Wochen gesehen, jetzt hat er ja eigentlich immer Torvorlagen gegeben. Das ist halt, ja, man muss sich, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen an ihn gewöhnen, würde ich mal sagen. Für mich ist er eher so wie Mesut Özil, das Spiel ein bisschen eher langsam macht und dann aber geile Pässe spielt oder Torvorlagen macht, aber jetzt nicht so die direkte Torgefahr ausstrahlt. Weil oft denke ich mir auch, ja, jetzt könntest du mal hier ein bisschen schneller machen und dann dreht er sich einmal, bleibt stehen, schaut. Aber die Flanken und Torvorlagen, die er jetzt gemacht hat, das war schon gut. Und ich finde auch, dass er sich da immer besser jetzt einspielt. Und ja, also es muss sich halt alles insgesamt dann noch ein bisschen einspielen und dann ist es, denke ich, schon auf einem guten Weg.
Ja, was mich auch immer aufregt, ist wahrscheinlich seine südamerikanische Art. Oh Gott, das soll jetzt kein Vorurteil sein, aber dann so im Stand auf einem Bein stehen und so ein paar Mal so tun, als würde man irgendwo hinpassen und dann einfach passen. Du weißt nicht mehr was. Why? Was machst du da? Aber nee, also ich mag den irgendwie einfach. Ich finde den irgendwie cool. Und
schaut halt einfach gut aus.
Das auch, er ist einfach zuckersüß.
Oh, ja. Ich habe gerade übrigens nochmal in Statistiken vom Kicker geschaut, da hat Tolisso auch 0% Zweikampfquote.
Wie geht denn das bitte
eigentlich? Wüsste ich auch nicht. Und James hat 62% gewonnen.
Oh, das ist schon ganz gut.
Ja.
Ah, geil, da muss ich auch mal gleich nochmal. Ist ja Wahnsinn eigentlich. Okay, jetzt, ich würde sagen, wir kommen mal zum guten alten Franke und da, glaube ich, werde ich mir jetzt wenig Freunde machen, aber ich habe es mir während des ganzen Spiels gedacht, also erstmal krass, dass er von Anfang an gespielt hat, nachdem er lang verletzt war, nur gegen Hannover 3 Minuten gespielt hat Und dann, finde ich, hat man die ganze Zeit gemerkt und sich gedacht, also ich zumindest gedacht, oh Frank, ich würde mir das an deiner Stelle nicht mehr so lange antun, weil wie oft ist der zum Beispiel abgelaufen worden, hat den Ball zu lang gehalten, wurde weggegrätscht, hat irgendwie, ja, so als hat er fast leid getan, weil man hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, er kann da, es fällt ihm wirklich schwer, da jetzt noch so mitzuhalten. Keine Ahnung, er läuft vor, hält viel zu langen Ball, kriegt eine Grätsche von hinten, von irgendeinem, Ball ist weg. Er prallt an irgendeinem ab, er beschwert sich. Ich weiß nicht, so richtig wie Europa kann ich jetzt nicht sagen, aber so, ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, in dem Spiel, klar, der ist noch nicht ganz fit, es ist gegen einen krassen Gegner, aber man merkt so ein bisschen, ey, die Zeit ist gekommen für dich, Frank. Und ich will ihn halt einfach in Erinnerung behalten als einen der geilsten Kicker überhaupt und nicht als einen, den man halt dann so leicht am Ball abgrätschen kann irgendwie. Also ich würde mir wünschen für ihn, dass er nach der Saison aufhört. Das ist mir in dem Spiel nochmal so ganz klar geworden. Persönlich.
Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Klar, die Seite war jetzt nicht so schnell wie Coman auf der anderen Seite, aber ich fand halt allgemein, dass das Zusammenspiel mit Alaba schon mal viel besser geklappt hat. Ja,
gut, vielleicht kommt es auch daher.
Aber dass er jetzt da dauernd überlaufen wurde oder was weiß ich, das ist mir jetzt eigentlich gar nicht aufgefallen. Klar war es jetzt nicht sein bestes Spiel, aber
das habe ich auch gar nicht erwartet, ja.
Nee, aber nach der langen Verletzung, wahrscheinlich hat er halt auch gegen Hannover so wenig gespielt, weil er jetzt spielen sollte. Mhm. Und ja, klar hat er auch gespielt, weil er Franzose ist, denke ich. Und es war jetzt kein überragendes Spiel, aber
der hat sich irgendwie dauernd so festgedribbelt, hat die Bälle dann verloren. Ich weiß nicht, also irgendwie, vielleicht sehe ich ihn da auch nur zu streng. Ich habe nur so ein paar Bilder im Hinterkopf und habe mir gedacht, ah komm, das wäre dir früher nicht passiert, Frank. Mhm. So.
Ich war allgemein überrascht, dass er ihn aufgestellt hat, weil er hat ja erst im letzten Spiel da in der 89. Minute seinen ersten bekommen wieder nach der Pause und da war das schon überraschend. Ich hätte das mit dem Festlaufen, so ist mir nicht so aufgefallen, woran ich es aber festmachen würde, also dass es auf jeden Fall so ist, dass er am Ende seiner Karriere angekommen ist, dass du halt gemerkt hast, wie ihm auch die Luft ausgegangen ist. Also in der 70. Minute, auch als der ausgewechselt hatte, der konnte auch nicht mehr. Also
ja, aber da kurz vorher hat er doch noch im eigenen Strafraum gegen Cavani geklärt. Das
stimmt, das war cool.
Spurtet wie ein Geisteskranker.
Ja, wie gesagt, ich hätte es auch gar nicht so an dem Spielerischen, vielleicht schon, dass man merkt, dass er natürlich nicht mehr so spritzig ist wie vor 5 Jahren oder so, aber mir ist eben das aufgefallen, dass ich so da ab der 70. so das Gefühl hatte, also insgesamt auch das gesamte Spiel natürlich hat nachgelassen, aber dass da bei ihm die Luft draus ist. Was mir positiv aufgefallen ist, ich fand, dass er auch mit Coman teilweise sehr schön da zusammengespielt hat. Mhm.
Ja, ich wollte es auch nicht zu krass machen, aber irgendwie hatte ich manchmal halt so das Gefühl.
Also er wurde in der 67. ausgewechselt. Ich habe mir schon aber auch vorher gedacht, dass er hätte Müller vielleicht auch ein bisschen früher bringen können. Der ja gegen Hannover auch ein gutes Spiel gemacht hat.
Gut.
Naja, dann
ab zum King. Coman. Ja, fang an.
Ja, wird auch immer besser. Also Also die Sachen, die uns vorher aufgefallen sind oder genervt haben, es ist immer noch so, dass er oft den Ball zu lang hält, ein, zwei Tricks oder Körperdrehung, Dribblings zu viel macht oft und sich dadurch vielleicht eine bessere Position verbaut. Aber seine Schnelligkeit setzt er auch jetzt immer besser ein und die Flanken kommen auch besser.
Ja, genau.
Also da ist schon auch eine ordentliche Steigerung drin.
Also ich finde auch, ich hätte ihm diese Steigerung auch so nicht zugetraut, weil er bereitet jetzt wirklich viele Tore vor. Er war jetzt in dem Spiel wirklich einer, der durch seine Leistung, durch sein Können an sich dieses Spiel mit dem 3-1 entschieden hat. Das hätte kein anderer von unserer Mannschaft, wäre so an den alternden Silva vorbei gestürmt und hätte dieses Ding da so vorbereiten können. Und auch da, wahrscheinlich hätte er zu Beginn der Saison diesen Pass dann nicht mehr so geil reingebracht. Und da hat er es halt einfach perfekt gemacht. 3-1, super gelaufen. Ich nehme es auch jetzt als Gesamteindruck der letzten Spiele mit, auch gegen Hannover, hey, wie er das Ding da gemacht hat. So, weil technisch hat, fand ich ihn jetzt immer nicht so stark, aber da diesen Schuss anzudeuten, sich rüberzulegen und dann das Spiel zu entscheiden mit so einem geilen Tor, fand ich einfach geil. Hätte ich ihm irgendwie nicht zugetraut. Er wirkt spritzig, er wirkt total verbessert. Klar, dem ist auch noch saumäßig Luft nach oben, aber hat der Zuppa auch gesagt, ja, wir trainieren ganz gezielt seine Flanken, seine Schwächen, da wird noch einiges gehen. Und ich fand's toll. Ich war begeistert, die letzten Spiele von ihm, was er da für Impulse bringt, wie er da immer besser integriert ist in die Mannschaft und wie gut es läuft. Ich hoffe, er hat jetzt keine Verletzung, hat nichts mehr gehört, aber er hat sich so ganz stark die Adduktoren gehalten, ganz am Ende so. Und so.
Das soll wohl nicht so schlimm sein, ja. Habe ich heute irgendwo gelesen.
Ja, ja, hat der Mull auch direkt nach dem Spiel gesagt, ist in den Muskel eingetaucht und hat sofort gemerkt, was Sache ja, ist. Also,
hat so seine Hand so hingelegt ja, und ist in den Muskel eingetaucht.
Bisschen ja. Massiert. Ja. Oh, was ist das für ein Muskel? Ist das ein Bündel? Nein, doch nicht.
Kann ich nur in den Kanon einstimmen. Also ich finde auch schon in den ganzen letzten Spielen, dass es eher einer der Spieler ist, die jetzt eine tolle Entwicklung hinlegen. Er hält noch meiner Meinung nach ein bisschen zu oft zu lang den Ball und will dann zu viel. Also da kann man sicher noch was verbessern, aber nee, ist toll, dass das jetzt da so funktioniert und die Schnelligkeit, das kann man eigentlich immer nur wieder drüber staunen, also das ist schon tolle Qualität.
Er hat ja auf rechts angefangen, ist dann aber, glaube ich, auf links rüber gewechselt, als Ribéry durch Müller ersetzt wurde und da hat er dann auch diese geile Vorbereitung gemacht, aber gut, das war jetzt keine so direkte Vorbereitung, aber der Kopfball auf Lewandowski zu Beginn kam zum Beispiel auch von ihm. Ja, also ich weiß nicht, also das ist, der macht Freude, finde ich cool, finde ich super.
Jo, war auf jeden Fall auch einer der Besten.
Fand ich auch, also hat auch, guck mal, ja, Note 1 bekommen, klar, wenn du so spielst, passt schon, okay.
Jo, und dann hat noch vorne drin Robert Lewandowski gespielt.
Also
ja, so hätte ich auch angefangen.
Ja, ich habe es mir auch gerade schon gedacht, ja, hey. Ja auch wie unauffällig. Also im Stadion hast du ihn halt oft meckern gesehen, weil er
genau.
Ist irgendwo sich auch ganz außen freigelaufen hatte oder irgend so einen langen Ball über die ganze Abwehr haben wollte, der dann meistens nicht gekommen ist. Ansonsten, Mai hat halt sein Tor gemacht, aber ansonsten und ja, gut, er hat auch gut gepresst und so, aber sonst war da jetzt auch keine großen Auffälligkeiten, fand ich.
Ja, es ist halt, ich weiß nicht, er kam mir seltsam bocklos vor, hat auch wenig Laufarbeit gemacht, vielleicht kann er auch nicht, hat er selber gesagt, er braucht vielleicht mal so jemanden, der ihm da hilft, aber gut, die eine Bude hat er gemacht, da hat ja jeder auch gedacht, es ist abseits, war es nicht, die war relativ leicht zu machen, aber ich fand, er war
ja, aber
seltsam.
Wenn man da gerade.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Entschuldigung.
Nee, erzähl.
Ja, aber wenn wir da gerade sind, Ribéry stand ja deutlich im Abseits und ich fand schon, dass der den Torwart irritiert.
Ribéry?
Also, ja, also für mich war es schon Abseits.
Echt? Fand ich nicht, okay. Ja, aber irgendwie Lewandowski, weiß nicht. Er sagt ja selber, ja, warum bin ich nicht besser als Messi und Ronaldo, so jetzt zuletzt im Interview. Aber was der an Großchancen versemmelt, du wirklich, also wenn er allein aufs Tor zugeht, weiß man eigentlich meistens, es wird irgendwie nichts. Er macht seine
Buben. Ja, dieser beschissene Lupfer.
Hab ich gedacht,
ganz am Ende.
Was machst du da eigentlich, du Penner?
Musst du einfach flach ins lange Eck knallen oder
so. Ja, einfach reinmachen. So eine Chance als so ein Spieler, den machst du einfach rein. Und dann sah ja aus, als wollte er mit Absicht drüber schießen. Das war wie so eine Szene, ich kniete vorm Fernseher, was machst du denn? Was tust du da, hey? Bruder, Alter, was ist los? Gibt's doch nicht, ey. Ja, keine Ahnung, wirkte irgendwie bocklos. Fand ich.
Ja, irgendwie finde ich auch, dass da das noch nicht so, ja, das Zusammenspiel irgendwie auch in letzter Zeit nicht so funktioniert, wie man es sich wünschen würde. Oder ich weiß es gar nicht, wie ich es genau beschreiben sollte, aber er ist halt unsere einzige Sturmspitze da vorne und dann erwartet man irgendwie, dass da mehr bei rumkommt irgendwie, so was die Offensive angeht. Keine Ahnung.
Also ich fand, er war schon lustloser in Bundesligaspielen, aber das war jetzt auch keine Glanzleistung.
Ich weiß nicht, er macht es schon gut, dass er so krasse Bälle annimmt und irgendwie noch verwertet, was vielleicht andere nicht so gut können, aber ich finde, irgendwie fehlt bei uns zusammen da vorne auch das Zusammenspiel zwischen den Flügelspielern und ihm in der Spitze. Das ist halt, wenn dann nur, es kommen halt so Flanken und er verwertet sie halt dann teilweise irgendwie krass, aber ja, so, dass man da auch über Passspiel oder Kombinationen irgendwas passiert, da geht halt irgendwie gar nichts. Das finde ich schade irgendwie.
Er wartet halt irgendwie die ganze Zeit drauf, dass er bedient wird, aber tut selber nicht so wahnsinnig wirklich viel für Spiel da vorne drin, für die anderen. Ich hatte bei Twitter ja auch nochmal gepostet, ob die Hörer noch Fragen haben. Und zwei haben sich tatsächlich mit Komar beschäftigt in ihrer Frage. Da haben wir ja schon relativ viel dazu gesagt, aber ich habe so einen ganz interessanten Vergleich gelesen. Das fand ich super interessant. Da ging es darum, kann Komar den Ribéry ersetzen? Und da war ein ganz spannender Punkt drin. Und da ging es darum, ja, wenn wir jetzt Komar mit Ribéry vergleichen, dürfen wir Komar nicht mit Ribéry in seiner Bestform und in seinem Peak Ribéry, also keine Ahnung, 2012, 2013 vergleichen, sondern müssen Komar und Ribéry im Alter von jeweils 21 Jahren vergleichen. Und da sind die halt zum Schluss gekommen, dass da Komar schon wesentlich weiter war als Ribéry in dem Alter. Ribéry war natürlich auch ein Spätzünder fußballerisch, der hat ja relativ weit unten dann noch gespielt, aber das fand ich total interessant, dass man das mal aus dem Winkel begutachtet und nicht gleich sagt, ja, er muss jetzt, wir warten von dir, du bist jetzt so gut wie Ribéry zu so einem Bestzeiten, sondern schauen wir doch mal in deinem Alter, wie gut war denn da zum Beispiel der Franck?
Ja, es ist sicherlich ein richtiger Ansatz und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie der Franck mit 21 war, habe ich nicht gesehen und so, aber ja, leider ist es aber auch nicht immer so, dass dann die Entwicklung so weitergeht.
Das ist logisch, aber trotzdem weiß ich nicht, es macht Hoffnung. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sagen würde, ich finde es halt interessant, da bin ich auch begeistert, dass es halt so viel Weitblick gab beim FC Bayern zu sagen, hey, okay, Douglas Costa, den geben wir ab. Komar halten wir. Wir glauben, dass aus dem noch was werden kann und aus dem anderen halt nicht. Finde ich, da wurden auf jeden Fall gute Entscheidungen getroffen. Ja, sind wir so alle durchgegangen, die Jungs.
Ja, es lässt auf jeden Fall hoffen für die Zukunft.
Ja, total. Wird sicher auch sowas wie Vertragsverlängerung, Ribéry, Robben beeinflussen und halt wem wir auch dann holen im Endeffekt. So. Aber hey, insgesamt bei dem Spiel, ich war so glücklich teilweise, weil ich mir gedacht habe, hey, alte Schwede, endlich mal, Felix lacht schon, spielen wir mit einem an den Gegner angepasste Taktik. Wir haben weniger Ballbesitz zu Hause als der Gegner. Wir lassen die Vögel von Paris nicht einfach kontern, weil wir die ganze Zeit nach vorne spielen und den Ball haben. Wir haben das, finde ich, taktisch von der Einstellung, den Trick, den Kniff, den billigen mit den Franzosen. Wir haben das einfach, muss man im Jupp sagen, hey, super geil gemacht. Hat für mich alles gepasst. Ich muss dann das legendäre Spiel gegen Barcelona damals denken, als wir auch ähnlich aufgetreten sind, Barca das Spiel haben machen lassen, dann hoch gewonnen haben, ich glaube 4-0. Irgendwie kamen da Erinnerungen hoch. Ich war begeistert, ich war glückselig beim Schauen. Hey, wir haben eine Taktik. So, wow, so schaut es also aus. Cool. Carlo, schau das mal an.
Vor allem die erste Halbzeit hat mich auch total gefreut. Das war halt mal wieder so ein Fußballspiel. Aber ich fand insgesamt auch, dass es schon in den letzten Spielen halt so einen Aufwärtstrend gab. Das war wieder schöner, sich das anzuschauen. Und das war jetzt die Spitze sozusagen, die vorübergehende. Also erste Halbzeit war wirklich sehr schön, sehr gute Unterhaltung. Irgendwie, man hat sich halt auch so gefreut, weil du hast schon angesprochen, es ging zwar jetzt nicht um alles, ja. Mhm. Es stand ja schon so gut wie fest, wir werden halt Zweiter, die werden Erste und wir sind weiter, passt. Aber trotzdem wollte man ja so diese Revanche und hat sich gefreut oder gehofft, dass man und auch ein bisschen Angst gehabt, ja, wenn wir jetzt da verlieren, das wäre schon irgendwie scheiße, nicht, weil man dann nicht weiterkommt oder so, sondern weil es halt irgendwie dann nochmal so ein Tiefschlag wäre. Es ging schon ums Prestige. Und dann zu sehen, wie gut die Jungs es halt gemacht haben irgendwie auf dem Platz, das war schon schön. In der zweiten Halbzeit war es irgendwann mal, fand ich dann ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen und ja, das war ja dann auch das, was du schon gesagt hast, wo man gesagt hat, man hat auch bewusst dann vielleicht einen Gang rausgenommen und auch wollte lieber keinen kassieren, als noch einen zu schießen. Aber ja, war gut auf jeden Fall.
Man muss auch ehrlich sagen, hätte PSG das mehr gewollt. Also wir dürfen jetzt hier nicht glauben, wir haben jetzt hier die Mega-Leistung abgeliefert und wir sind jetzt wieder alles im Lot, weil hätten die es mehr gewollt, hätte das Spiel auch 3-3 ausgehen können oder 3-2 für die. Die hatten auch noch wirklich riesige Chancen und haben ja wirklich auch so gespielt, als wären die da nicht so komplett bei der Sache. Ja, also aber zu hoch würde ich den Sieg jetzt auch nicht hängen.
Das auf jeden Fall, aber immerhin, ich hatte ja schon die Befürchtung, ja mal schauen, mit wem die überhaupt antreten.
Ach so. Ja,
also
nee, sowas
sie nicht. Sind wenigstens mit einer Top 11 und eben, wenn man sagt, dann kommt der Scheich oder sein Vertreter in die Kabine, also eben ganz wurscht war es ihnen auch nicht, aber klar war es so, eben das ist ja auch der Punkt, es ging ja um nichts mehr, eigentlich stand die Tabelle schon fest, relativ, jeder war schon weiter, konnte sich sicher sein, es war nicht das K.O.-Spiel, aber trotzdem war es einfach so vom Feeling her auch so im Stadion halt nicht so, dass man danach gesagt hat, oh Gott, so wie hier Celtic oder Anderlecht wäre toll und das war jetzt Champions League, so, sondern es war einfach ein gutes, unterhaltsames Spiel.
Ich glaube auch, dass es halt für die Psyche super wichtig war, wie wir gewonnen haben, dass wir gewonnen haben. Und man hat es auch total deutlich gemerkt, was Müller gesagt hat nach dem Sieg gegen PSG. Ich spiele es euch mal kurz ein, weil das fand ich schon bemerkenswert, dass er wieder so mit breiter Brust agiert. Das hat mich auch für ihn gefreut, weil bei ihm zeigt die Leistungskurve ja auch nach oben, finde ich.
Natürlich hat Paris auch 1, 2, 3 gute Möglichkeiten noch gehabt, aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass hier eine Übermannschaft irgendwie total überlegen war gegen uns, sondern wir sind immer noch der FC Bayern. Ich weiß auch nicht, ob das 3-0, ich glaube, da hat man eine Eckballstatistik von 18-1 für uns oder irgendwie sowas. Und es wird hier so getan, als ob jetzt Paris irgendwie einen Zaubertrank hätte. Also die haben natürlich eine Offensive, sehr gute Spieler, aber man sollte mal ein bisschen runter vom Gas, wenn es darum geht, andere Mannschaften so hochzuheben. Ich glaube, der Schiri hat ja auch scheinbar eure Artikel gelesen oder sonst was, weil der hat auch mehr, ich hatte das Gefühl, ich bin mit einem Auswärtsspiel in Paris, so wie der die manchmal geschützt hat. Also wir sind schon noch der FC Bayern. Ne?
Für die Brust ist breit, oder?
Ja,
im Grunde genommen hat er schon recht, aber ein bisschen hochnäsig fand ich schon.
Wirkt so, ja, finde ich auch.
Naja, aber was heißt eigentlich so hochgejubelt? Also ich finde, es war doch auch vielleicht habe ich es auch falsch wahrgenommen, aber bei uns war es doch auch so, dass wir gesagt haben, in Paris, wir haben da verloren 3-0, wir hätten auch da noch viel höher verlieren können, aber es war nicht mal, weil die anderen so gut waren, sondern weil wir es halt verkackt haben. Mhm. Also das war schon klar, man hat dann, also für mich war nach dem Spiel in Paris auch irgendwie das so, vorher hat man immer so, oh ja, Paris ist vielleicht jetzt mal ein Kandidat, der jetzt dran ist, die Champions League zu gewinnen. Nach dem Spiel, obwohl sie 3-0 gegen uns gewonnen haben, habe ich mir gedacht, also so kann man die Champions League nicht gewinnen.
Ja, glaube ich auch nicht. Ja, unser Hörer Sven hat auch gefragt auf Twitter, wie wir den Sieg einschätzen gegen PSG. Das haben wir jetzt ja eigentlich auch ganz gut gemacht. Ich glaube, wichtig für die Psyche, für den Verein, spielerisch insgesamt wertvoll, vielleicht jetzt nicht so ganz, aber auf jeden Fall wichtig.
Ja.
Felix, willst du mal uns erzählen, wer denn vielleicht auf uns wartet in einem möglichen Achtelfinale? Du hast ja dieses lustige Tool ausgegraben.
Ja, das können wir gerne machen.
Ja, auf jeden Fall, oder?
Der zweite Spieltag läuft ja gerade. 89. Minute gerade läuft. Ich glaube, es hat sich nicht mehr viel geändert.
Glaube auch nicht. Wie schaut es denn eigentlich aus? Naja, erzähl mal auf wen wir treffen können.
Also, wir können ja als Gruppenzweiter nur auf die Gruppensieger treffen und dann auf alle außer Paris Saint-Germain. Das sind Manchester United, AS Rom, FC Barcelona, Liverpool, Manchester City, Besiktas und Tottenham Hotspur. Und da ist es so, dass wir mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, das muss ich nochmal gerade schauen, das hat sich nämlich aktualisiert, naja, schwer zu sagen. Naja, also um die 15% sind eigentlich alle Vereine außer Beşiktaş, ist ein bisschen geringer. Sind nur 10%. Also kann man jetzt nicht so viel rauslesen.
Ja, bei uns gibt es nicht so wirklich krasse Abweichungen wie bei anderen Vereinen. Zum Beispiel, dass Barcelona gegen Chelsea spielt, ist die Wahrscheinlichkeit bei 41%, weil Barca halt gegen Juve Sevilla und Real zum Beispiel nicht spielen darf. So, da ist es bei uns eher noch eher offen, bis auf das wir Beşiktaş, ja.
Genau, bei uns ist halt ausgeglichen, weil ja, ist keine andere deutsche Mannschaft mehr dabei. Und von daher können wir auf alle 7 treffen.
So eine Kacke. Ja gut, dann, ja, wen wünscht ihr euch denn?
Ich würde mir Liverpool wünschen. Da würde ich gern mal ins Stadion hin. Das habe ich schon einmal nicht geschafft.
Fahr mal hin, wenn wir gegen die spielen.
Also Liverpool wäre ich sofort dabei.
Geil.
Und bei den einen anderen, mal Beşiktaş wird wahrscheinlich eher so das einfachste Los sein, aber habe ich gestern schon mit Basti geredet, in die Türkei, da bringen mich keine 10 Pferde hin.
Ja, wäre sicher geil, aber puh, ist halt politisch und wie es da abgeht in den Stadien, ist schon schwierig, sage ich ja, mal.
Werd ich da in den Knast gesteckt, weil ich Jan Böhmermann geliked habe oder so.
Sagen wir so, ich halte es für möglich, ja.
Ja, eben, deswegen werde ich nicht in dieses Land reisen.
Ach Mann, jetzt hat der bescheuertes Beşiktaş auch gerade noch den Siegtreffer gemacht gegen Leipzig, ey, meine Güte.
Ja, und wen wünscht ihr euch, Jungs?
Also früher, es fällt mir gerade so auf, als ich drüber nachgedacht habe, hätte ich mir es eigentlich nicht gewünscht, weil wir da ja schon öfter gegen die in der Gruppenphase gespielt haben und auch in der K.O.-Runde schon und es eigentlich immer nicht so tolle Spiele waren. Aber ich würde mir jetzt eigentlich Man City wünschen, wegen Pep.
Ja, es sind einfach so viele geile Lose drin. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte auch am meisten Bock auf einen Engländer tatsächlich. Also Man U wäre halt auch geil gegen Mourinho. Mal gucken, wie man sich da so schlagen kann. Auf Barca habe ich irgendwie keinen Bock. Liverpool wäre super wegen Kloppo. City wäre geil. Tottenham finde ich auch ein super Verein. Also ich freue mich einfach auf die nächste Runde. Am wenigsten Bock hätte ich auf Roma. Die sind auch ganz gut. Die haben auch coole Spieler und so, aber das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt Bock, einfach in die Vollen einzusteigen. Ich freue mich.
Liverpool führt ja, glaube ich, auch gerade 7-0.
Kloppo, geil.
Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Die Auslosung ist dann am Montag. Und die Spiele sind dann im Februar die Hinspiele und Anfang März die Rückspiele, glaube ich.
Krass, wie lange das jetzt noch dauert, hey. Unglaublich.
Ja, die Rückrunde geht ja dann erst wieder Mitte, Ende Januar los.
Aber dann geht es relativ schnell, gell? Auch wegen der WM und so, dass das dann eigentlich alles Schlag auf Schlag geht.
Genau. Ja, sind wir mal gespannt.
Cool. Gut, ich würde sagen, dann machen wir weiter, oder? Gehen wir noch ein bisschen auf die Jahreshauptversammlung ein. Ich habe da wahnsinnig viele finanzielle Statistiken rausgesucht, um das Ganze mal so ein bisschen in Kontext zu setzen, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles so komplett durchgehen sollen. Wir können es ja mal einigermaßen schnell abhandeln, weil ich es ja halt doch irgendwie interessant finde. Weil wir verkünden ja eigentlich immer Rekordzahlen und man muss ja auch sagen, die Zahlen sind nicht schlecht, wenn du dir anschaust, dass wir im letzten Jahr nicht im DFB-Pokalfinale waren und auch in der Champions League relativ früh geflogen sind. Aber man kann aus diesen Zahlen halt doch relativ viel rauslesen. Ja.
Ich hoffe, du hast einen Überblick über diese Zahlen. Ich habe es mir nämlich vorhin kurz angeschaut und habe mir gedacht, was ist das für ein Farbenwirrwarr, Zahlenwirrwarr.
Also ich gehe es mal ein bisschen durch. Also unser Gewinn ist quasi eigentlich dadurch nur gestiegen, dass wir relativ gute Transfers gemacht haben, und zwar Götze und Rode nach Dortmund verkauft haben. Also in dieser Aufstellung wird jetzt verglichen quasi Spielzeit 2000, also der Gewinn, der verkündet wurde, jetzt an der Jahreshauptversammlung. Und Højbjerg zu Southampton. Was für uns ungewöhnlich ist, dass unser Matchday-Revenue gesunken ist um 4 Millionen, also die Einnahmen, die man hat durch Spiele, was aber auch so ein bisschen damit zu begründen ist, dass wir auch weniger Spiele hatten. Genau, was ein bisschen gestiegen ist, hat mich auch gewundert, dass es nur so
viel
ist.
Ich glaube, nur ja, wenn schon. Ich kurz dich unterbreche.
Sehr gerne, immer.
Ich glaube, mal vor ein paar Jahren gelesen zu haben, dass man 2 Millionen Einnahmen pro Heimspiel hat. Es wären dann also 2 Heimspiele einfach.
Kommt eigentlich relativ gut da dann hin, gell? Ich mach mir die Zahlen nur so nochmal so ein bisschen größer. Was ich interessant fand, da hätte ich mir irgendwie mehr erwartet, dass unsere Ausgaben für die Gehälter nur um 5 Millionen gestiegen sind. Also wir hatten so ein bisschen Erhöhung der Ausgaben. Die Gehälter sind aber nur um 5 Millionen gestiegen. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Interessant ist da auch der Vergleich, wenn du dir anschaust, ich habe es weiter unten, wenn du mal die Gehälter vergleichst, die Dortmund zahlt und wir nähern uns tatsächlich an. Bei Dortmund steigt es stark zwischen 2016 und 2017. Die haben einen richtig krassen Sprung nach oben gemacht. Und zwar von 140 Millionen auf 178 Millionen, die größte Steigerung, die sie je hatten. Da merkt man auch, die versuchen jetzt Spieler zu halten, fand ich sehr interessant. Aber trotzdem, die zahlen halt 178 Millionen, wir zahlen 265 Millionen und wir haben immer noch einen Gehälterunterschied von 87 Millionen. Jetzt war der 2016 noch bei 120 Millionen, aber es ist schon noch ein sehr, sehr großer Unterschied. Finde ich auf jeden Fall super, super interessant. Der Unterschied stieg nämlich die ganze Zeit jetzt in den letzten Jahren und jetzt ist er ziemlich gesunken, weil wir auf dem Level geblieben sind und der BVB sehr stark, ich mag jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgeholt hat. Unser EBITDA, sagt man das ja so, Earnings, also alle Einnahmen vor Abschreibungen, Steuern und allen anderen Dingen, die sind auch ein bisschen gefallen von 108 Millionen auf 96 Millionen. Da fand ich es interessant, das mal zu vergleichen mit einem Verein wie Man City. Die haben da zum Beispiel fast doppelt so viel oder mehr als doppelt so viel, 226 Millionen.
Ja, wovon wahrscheinlich 150 Millionen vom Scheich direkt oder indirekt kommen.
Ja, und natürlich muss man auch sagen, dass da viel auch noch das gleiche in der Aufstellung daher kommt, dass die natürlich mit den Fernsehgeldern da viel, viel besser aufgestellt sind. Und jetzt ist dann nämlich spannend, wenn man dann nämlich sagt, dass man diese Spielerverkäufe rausrechnet, sind unsere Einnahmen tatsächlich um 1% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Und das ist natürlich schon spannend. Also man kann da eigentlich nicht, dass wir aus eigener Kraft unsere Einnahmen gesteigert hätten, kann man nicht sagen. Wir mussten sie durch Verkäufe steigern. Klar, im Vorjahr, also 2015 und 2016 hatten wir 114 Millionen Euro mehr. Das ist noch alles super, alles cool. Auch wenn du die Gesamtzahlen anschaust, sind wir von den Einnahmen auf Platz 4, vor uns nur noch Real, Barcelona und was ich immer auch erstaunlich finde, dass Man United so weit vorne ist, auf Platz 1 nehme ich da. Ja, was natürlich schon ganz, ganz cool ist und dass wir auch in vielerlei Hinsichten super Arbeit machen und nicht so abhängig sind von den Fernsehgeldern. Aber da gibt es jetzt keine wirkliche Steigerung. Wenn man die Einnahmen an sich ohne die TV-Gelder anschaut, dann sind wir am Platz 2, nur Man United ist noch vor uns. Und da sind auch so ein paar interessante Zahlen herausgekommen, dass wir auch mit unserem Trikot einen super Deal haben und 60 Millionen im Jahr kriegen und auch von der Telekom 30 Millionen im Jahr für das Sponsoring kriegen. Also,
ja gut, die sind halt auch beide Anteilseigner.
Genau, ja. Aber da hieß es ja eine ganze Zeit lang, dass zum Beispiel wir in dem Bereich Trikots und Sponsoring total hinterherhinken, aber das wurde angeglichen, so irgendwie still und heimlich. Ja, und die TV-Einnahmen, die sind halt relativ krass, wenn du siehst, dass Real Madrid zum Beispiel oder Barcelona oder Arsenal, die kriegen mehr TV-Einnahmen nur aus der heimischen Liga als wir insgesamt. Das ist halt schon krass. die ja doppeln uns da teilweise einfach mit den Einnahmen. Und also Domest, das wird ja unterschieden zwischen aus der eigenen Liga und aus den Champions League Pötten. Und da und aus fremden Ligen haben die halt einfach wesentlich mehr als wir.
Hat Manchester United eigentlich ein größeres Stadion oder liegt das einfach, haben die einfach, die, ist es dieser höhere Preisniveau in England, das dann den, diesen Matchday, oder ist es gar nicht, dass man das so sehen kann, dass es vom ja, Stadionbesuchern also abhängt?
Die haben weniger, ein kleineres Stadion als wir, aber die machen Matchday Revenue mehr als wir. Also wir haben Matchday Revenue prozentual gesehen 17% an unseren Einnahmen, die haben 20% wahrscheinlich wegen der höheren Preise. TV-Einnahmen haben die halt vom Revenue, das ist auch super interessant, haben die 27%, gar nicht mal so viel mehr als wir, weil wir haben 25% und zum Beispiel aber Real Madrid macht 37% ihrer Einnahmen durch Fernseh- und TV-Einnahmen. Wir haben den höchsten Wert bei Commercial, also Trikotverkäufen und diesen ganzen Sachen. Ja, schon super interessant. Bevor wir euch weiter mit Zahlen langweilen, ich glaube, das reicht dann auch. Ich habe jetzt noch, und ja, wir schaffen das schon noch, Jungs. Ihr seid noch heiß, oder? Noch zwei, drei Zitate vom Uli. Weil der ja so ein bisschen warm gelaufen ist und ich einfach da eure Meinung auch wissen will. Von der Jahreshauptversammlung noch rausgeschnitten. Er hat ja schon angekündigt so, ja Leute, jetzt mache ich erstmal die Zahlen, dann lege ich einen Zettel weg und dann geht's los hier, Freunde. Dann würde ich die einfach mal abspielen und wir können ja zusammen mal unsere Einschätzung dazu abgeben. Ich fange mal mit dem ersten sehr, sehr lustigen, wie ich finde, an.
Ich musste damals in manchen Medien oder auch in manchen Talkshows hören, die Wachablösung ist da. Der FC Bayern hat ausgedient. Wir sind nicht fortschrittlich. Wir sind nicht innovativ. Wir haben einen Trainer verpflichtet, der nicht modern ist. Damals gab es ja so Begriffe. Ich muss sie lesen, weil ich kann sie mir gar nicht merken. Man braucht einen Trainer, der was davon versteht, von der Raute, von der Doppelsechs, von der falschen Neun, vom Umschaltspiel, vom hohen Pressing, vom frühen Anlaufen und das Allerhöchste war vom Packing. Ich habe immer gedacht, unerlaubte Befreiung beim Eishockey gibt der Bulli. Aber ich musste lernen, dass wenn man einen Ball irgendwo in die Gegend bolzt, ohne dass er ankommt, das heißt heute Peking. Und neuerdings muss man ja auch sich manchmal anhören, bei manchen Fernsehübertragungen, wenn man Fußball so anschaut, ich will eigentlich nicht wissen, dass der Schwiegervater vom linken Verteidiger in seinem früheren Leben Tankwart war.
Wann soll das denn gewesen sein, dass diese mit der Wachablöse, also ich... Oder wer
hat. Naja, nach dem PSG-Spiel und so.
Also so in der so nahen. Und wer dann die Wachablöse gewesen? Also ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen.
Andere Vereine halt auch, dass wir halt nicht mehr innovativ sind und so. Ich fand's halt.
Ja, das schon, aber ich finde, also in der Bundesliga hat doch nie irgendjemand, oder meinte das international, dass
man. International, da so Zeit unter Carlo und so, denke ich mal.
Keine Ahnung, was mir. Also, als er da diese. Er meint, er musste auf den Zettel schauen, um die Begriffe zu kennen. Also, da dachte ich, okay, ich bin jetzt wirklich hier nicht kein Fachmann und dachte, da werde ich wahrscheinlich jetzt auch das meiste nicht kennen, was er sich da jetzt rausgesucht hat. Aber davon habe ich ja so ungefähr alles gekannt. Ich muss zugeben, das Packing hat mir nichts gesagt. Aber zu wissen, was eine Doppel-Sechs ist oder Pressing oder sowas, das ist ja wohl. Das ist ja jetzt nichts Modernes und hat auch nichts mit modernem Fußball zu tun oder sowas, sondern das sind ja. Also. Sehr Standard.
Man muss noch ein bisschen mehr Spielverlagerung lesen. Spielverlagerung.de, der gute Mann.
Also das ist schon ein bisschen skurril. Gut, jemand in seiner Position muss das vielleicht auch nicht kennen, das ist auch ganz klar. Aber dass bei uns im Verein die Verantwortlichen für die Taktik und die Ausrichtung von der Mannschaft das natürlich wissen müssen und noch viel weiter wissen müssen, ist ja auch klar. Und dass, wenn man das nicht weiß, dass man dann einen Anschluss verliert, würde ich auch so sehen.
Na, zumindest, ja, Felix.
Ist doch Schmarrn. Das war doch nur eine Show. Das kennt der doch auch alles. Und da musst du es halt vom Zettel ablesen, weil er 25 Begriffe genannt hat, damit er nichts vergisst. Aber das kennt er alles und das ist alles nur Ablenkungsmanöver, damit man nicht weiter rumhackt, dass Bayern überall den ältesten möglichen Kandidaten holt. Und das am Ende, das stimmt ja dann sogar auch noch, dass man nicht wissen will, wer der Schwiegervater vom linken Verteidiger ist. Also,
naja, das hat auch nichts mit dem zu tun, was er vorher erzählt, oder?
Nee, das ist für mich einfach Show, Folklore, Applaushascherei. Ich will gefeiert werden, sonst
nicht. Ja, das liebt er halt im Rampenlicht stehen. Glaubst du wirklich, er hat das jetzt komplett gespielt, diese Passage?
Ja, glaube ich.
Weil wenn er das nicht gemacht hat, ist es natürlich auch ein ganz, ganz schönes Armutszeugnis. So auch für die, dass er halt so wenig strategisch, analytisch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wissenschaftlich vorgeht bei all seinen Sachen.
Ja, aber
halt
komm, so viel vom Bauch mal, und so. Aber mal bitte, Pressing oder solche Begriffe, die gibt es schon seit 50 Jahren wahrscheinlich, schon, wo er selbst gespielt hat. Also
er hat halt schon oft gesagt, dass er halt die Taktik und so nicht so wichtig findet. Ich meine, dieses Packing-Ding, das ist ja...
Da kann man auch halten, was man will von.
Ja.
Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt von überzeugt, dass das jetzt mehr aussagt als irgendeine andere Scheißstatistik.
Ich verstehe aber dann trotzdem nicht, wieso man das so macht. Auch, also deine Begründung mag schon so stimmen, dass er das macht, weil dann die Leute sagen, ja, mir, ja, Uli. Aber trotzdem finde ich es einen Schmarrns zu machen. So
sag
oder
mal,
so.
Sagen wir es so, Felix, mir fällt es schwer, das Packing jetzt als Kennzahl zu beurteilen, das misst ja irgendwie, wie viele Angreifer gibt es, wie viele Verteidiger, wie viele werden überspielt und so und definiert halt da so ein paar Werte. Ist ja für euch hier von Steffen Freund oder so ein System, was der mit entwickelt hat?
Stefan Reinhardt.
Ach stimmt, Steffen Reinhardt, sorry, der bei Leverkusen war, oder? Irgendwie so, genau. Und ich finde es gut, wenn sich der FC Bayern damit beschäftigt. Ich finde es halt witzig, weil Brazzo ja irgendwann mal erzählt hat, dass er das System gerade testet von FC Bayern und sein oberster Chef watscht quasi das System erstmal dann so in der Öffentlichkeit ab. Vielleicht hast du recht, ist das nur Bullshit. Dass er die Dinge wie Pressing und Doppel-6 und falsche 9 kennt, ist natürlich sonnenklar. Aber er wertet halt diese Art des Trainerseins und des Arbeitens halt schon ab. Also ich finde, für mich wertet er halt dann schon zum Beispiel einen potenziellen Trainer Tuchel, der halt auf sowas total viel Wert legt, wertet er für mich halt einfach ab, in aller Öffentlichkeit. Verstehe ich auch wieder nicht, warum das jetzt so sein muss. Selbst seinen eigenen Angestellten, den Brazzo, den er dann auch lobt, wertet er ab, wenn der sowas gerade versucht, im Verein einzuführen.
Naja, das glaube nur ein Ablenkungsmanöver.
Okay, aber dann kommen wir doch gleich mal zum Brazzo, weil über den wollte ich auch mit euch.
Fußball ist keine Mathematik.
Kurz sprechen.
Ich möchte in dem Zusammenhang auch sagen, dass eine große Rolle zu dieser Entwicklung unser Sportdirektor, ich betone Sportdirektor, Hasan Salihamidžić beigetragen hat, der mit seiner immer guten Laune, mit seinem Fleiß, mit seiner Bereitschaft, den Spielern und allen möglichen in diesem Verein Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen, wesentlich mit dazu beigetragen hat, dass wir diesen Stimmungsumschwung im Verein erreichen konnten.
Ich finde es auch so geil, dass man nicht seine Fähigkeiten oder seine irgendwas voranstellt, sondern man stellt voran, Fleiß, er ist immer da, er arbeitet total viel und er zeigt Einsatz.
Auch, und immer auch so gute lustig. Laune.
Nicht seine Kompetenz, genauso, als wäre er so ein Tanzbär, den man dann so rausholt. Seine immer gute Laune, das ist seine Kompetenz. Aber jetzt insgesamt, Leute, wie empfindet ihr den Brazzo, der mittlerweile?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon lange kein Interview mehr gesehen oder gelesen von ihm oder habe jetzt auch nichts, weder Positives noch Negatives mitgekriegt. Deswegen kann ich eigentlich wenig dazu sagen.
Das Letzte, was mir einfällt, war, als sie ihn gefragt haben, was er denn da eben zu den Sachen hält, was der Uli an der Jahreshauptversammlung gesagt hat. Ein Thema, der Ruhm mir sich auch noch rauskam. Ja, ich finde auch, es ist ein bisschen ruhiger geworden halt um ihn. Also, aber... was Positives ist einem jetzt auch nicht aufgefallen.
Ja, ich finde irgendwie, also für mich schwimmt er sich ein bisschen frei. Ich bin noch nicht komplett überzeugt von ihm und so, aber es ist natürlich gut, wenn er so fleißig ist, wie man sagt. Es ist natürlich gut, wenn er jetzt endlich mal so Systeme oder so zumindest versucht, so Datensysteme wie das Packing einzuführen. Erschreckend genug, dass wir uns nicht damit schon mal beschäftigt haben. Es ist natürlich gut, wenn er jetzt versucht, das Scouting zu ändern. Auch das erschreckend, wie wenig wir uns damit beschäftigt haben. Aber ich finde es irgendwie zumindest positiv, dass er versucht, Dinge anzupacken. Und auch seine Interviews gefallen mir irgendwie langsam ein bisschen besser. Also ich glaube immer noch nicht, dass er der beste Mann für den Job ist und so, aber man hat zumindest das Gefühl, dass er alles gibt. Und deswegen ist er in meiner Gunst auf jeden Fall schon gewachsen, muss ich sagen.
Ja. Das soll schon was heißen.
Absolut, weil ich habe mich am Anfang so geärgert über ihn. Ich meine, es bedeutet jetzt nichts, was ich da jetzt davon halte oder irgendwas, aber es würde ihn jetzt auch nicht freuen, vielleicht wenn er zuhört. Wer ist ja so fleißig, hört sich ja alles auch an, persönlich. Aber ja. Genau, ja, den einen Ausschnitt mit Rummenigge, dass das jetzt wieder alles super ist, den spare ich uns mal, komme ich gleich mal auf den Ausschnitt, den der Basti wahrscheinlich meint, weil den fand ich eigentlich mit am skurrilsten.
Ich werde mich nicht an einer Diskussion beteiligen, wie lange das geht. Jupp Heynckes ist unser Trainer, wie das weitergeht, das werden wir dann sehen. Weder das eine noch das andere würde ich heute total ausschließen.
Also kann das sogar sein, dass Jupp Heynckes über den Sommer hinaus, den er bleibt, wenn er den
Coach ist? Das halte ich für möglich, ja.
Also, ja, da fragt man sich natürlich schon, Felix, ich lasse dir mal den Vortritt, du bist ja der größte Uli-Freund in unserer Runde. Wie kommt sowas zustande?
Ganz bisschen klar. Das war ja, glaube ich, nach der Jahreshauptversammlung, genau. Da irgendwie wurde von 1000 Menschen belagert, wo jeder irgendwelche Fragen gestellt hat und dann antwortest du halt auch mal unüberlegt. Und
also Felix, du hast ja wirklich halt für jeden Scheiß noch eine kleine Antwort hier.
Und auch in solchen Situationen, da versuchst du immer so zu antworten, dir alles offen zu halten. Und genau das hat er gemacht. Ich würde nichts ausschließen, kann schon sein. Punkt. Jetzt dürft ihr euch aufregen.
Na, was heißt aufregen? Es kam, ja.
Ja, ich finde, es ist, also ganz von der Hand weisen würde ich das nicht, was der Felix sagt. Aber wenn man bedenkt, wie dann der Jupp reagiert hat, dann glaube ich, dass halt das eigentlich sonnenklar alles ist, dass der seinen Standpunkt so festgesetzt hat, dass er diese Saison bleibt und auf keinen Fall länger weitermacht. Und dann muss ich halt auch nicht mir irgendwas offen halten oder dann sage ich halt einfach, nee, dass das nicht passieren wird. Also keine Ahnung, der Jupp war ja auf jeden Fall sehr überrascht, hat Uli aber ja auch in Schutz genommen und hat so ähnlich wieder
Felix gesagt. Ja, aber da immer wieder, gesagt. Weißt du, wie wir es halt gesagt haben, was dieser Mann, der Jupp von Ehrenmann ist. Weißt du, du sagst jetzt, selbst dann, er war verwirrt, er denkt sich, hä, warum hast du denn das jetzt eigentlich gemacht? Aber ich habe halt immer so das Gefühl beim Uli, der will halt, Felix, wie du es auch gesagt hast, der will halt, dass die Menschen ihn lieben. Und er gibt den Menschen das, was die Menschen lieben, weil er halt ein kleiner Narzisst ist, der halt gerne im Mittelpunkt steht. Er will, dass die Menschen jubeln. Und er weiß halt gerade, alle lieben Jupp. Und dann sagt er den Menschen halt, ja, vielleicht bleibt der Jupp ja doch noch da. Ich hab's ja auch, und ich glaube, er hat dann halt auch dieses Ego, dass es halt so ein Typ ist, der seine Freunde auch wunderbar manipuliert, so ein kleiner Psychopath, der hat schon so ein paar, also man müsste, er hat schon so ein paar Tendenzen. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, sonst kriege ich wieder Ärger. Ich habe Basti schon vorher mal so ein bisschen was erzählt dazu. Einfach, weißt du, der so weiß, ich habe den Jupp, den habe ich so in der Hand, ich habe den nochmal zurückgekriegt nach 4 Jahren. Vielleicht schaffe ich es ja auch, dass er dann noch ein Jahr länger bleibt, meiner ultimativen Macht. Aber dein Punkt ist natürlich auch sehr gut, Felix, dass du gesagt hast, er will sich alles offen halten, wobei, ich bin da schon beim Basti, es ist totaler Bullshit, wie der Jupp ja auch gesagt hat, an meinem Entschluss, da ist überhaupt nichts zu rütteln dran, ich mag das Leben so nicht, ich werde danach aufhören. Ich fand es halt einfach skurril, irgendwie sowas da noch aufzumachen, irgendwie. Keine Ahnung. vielleicht dazu überbewerte ich das auch, weil zu meiner Theorie, dass er das sagt, was den Leuten gefällt, passt natürlich auch nicht so ganz, dass es nicht auf der großen Bühne gemacht hat, wo ihm halt jeder zugejubelt hat. Ich meine, da habe ich ja auch gedacht, hey, was nutzt der Typ eigentlich für Rhetorik? Da fängt er an mit der Kriegsrhetorik so, ja, jetzt ist es, früher war es so, dass Beckenbauer, Rummenigge und Hönes, die haben gefeuert aus allen Rohren und jetzt ist es so, dass Brazzo und Uli, wir reichen dem Kalle die Patronen und der feuert dann aus allen Rohren. Ey, Alter, was macht denn so eine Kriegsrhetorik eigentlich? Das ist halt super, also genial, aber ja. Entschuldigung, Felix, du wolltest noch was sagen.
Ja, vorhin bei der Vorberichterstattung von Sky haben sie irgendwie gelabert, ob Kloppo jetzt Nachfolger von Heinkes wird. Und da hat der Ewald Lien gesagt, also ich glaube nicht, dass der Kloppo Platzhalter für einen Jupp, bis der sich wieder ausgeruht werden will.
Also, ja.
Ja, ja. Der Uli. Bester Mann.
Ja gut, über die Thematik Umbruch und so, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, das Wichtigste für alle ist ja eh bei uns im Verein rot-weiße Sitze oder sind die Sitze jetzt weiß oder grau oder whatever was für eine Scheiße wirklich.
Oder also, Silber vielleicht.
Ja, oder? Genau. Gibt's denn nichts anderes, was irgendwie wichtig wäre für diesen Verein, als diese bescheuerten Sitze, wie der Felix letztes Mal schon angemerkt hat. Das Scheißstadion ist eh immer ausverkauft, sieht man die bescheuerten Sitze eh nicht. Also so ein Schwachsinn wirklich. Also ich habe da noch so super Artikel, wer sich den durchlesen will, von Texas Texte unter texastexte.com. Der hat dann tatsächlich angefragt beim Betreiber, was würden Sitze kosten? Wie kann man das machen? Der hat beim Juve Architektenbüro angefragt, die weiße Sitze haben. Gehen denn weiße Sitze? Und auch solche Sachen, sehr interessant, aber ich schüttel da mittlerweile einfach nur noch den Kopf über diese Diskussion an sich überhaupt. Also, yeah. Unfassbar. Jungs, es ist schon sau spät. Du wolltest noch was sagen, Felix?
Nee, also zu den Sitzen, ja, haben wir ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Scheißegal.
Hey Felix, soll ich dir eigentlich nur eine gute Nachricht sagen? Deine Updates müssen abgeschlossen sein, weil du klingst jetzt perfekt. Es hat nämlich aufgehört vor ein paar Minuten einfach komplett mit einem Schnipp. Auf einmal war der Felix gut da. Also Windows sollte jetzt auf der aktuellsten Version laufen bei dir, Felix.
Geil. Dann kann ich den Laptop ja wieder auslassen bis zur nächsten Aufnahme. Nein.
Du wolltest doch eh einen neuen kaufen, Felix.
Nee, ist mir zu teuer.
Oh Gott, Felix, voller Einsatz.
Ich gebe nicht so viel Geld aus, um einmal im Monat einen Podcast aufzunehmen. Sonst nutze ich ihn nie.
Kein Aber Geld der Welt ist zu viel für einen Podcast.
Das brauchen wir jetzt nicht hier zu diskutieren. Das interessiert keine Sau.
Ganz der Profi, der Mann. Okay. Ja, ich habe nur noch so zwei, drei kleine News für euch. Fand ich nur interessant zum Thema Tuchel oder wer könnte denn Trainer bei uns werden. Es sieht ja immer noch nach Tuchel aus, zumindest was die Medien so schreiben. Ich kann es mir immer mal irgendwie weniger vorstellen, aber der Physiotherapeut vom BVB, Kuhn, hat so ein ganz interessantes Interview gegeben und hat über die Zeit unter Tuchel halt gesagt, ich habe selten einen Trainer erlebt, der so akribisch denkt und auch mit einem solchen Zeitaufwand arbeitet. Die haben sich unglaublich viele Gedanken über Trainingsbelastung gemacht und ständig nachgefragt. Wir saßen zusammen, haben harmonisch auf Augenhöhe uns ausgetauscht und wir haben auf einem hochwissenschaftlichen Niveau zusammengearbeitet. Und ich bin halt so ein großer Fan des wissenschaftlichen kritischen Denkens und Arbeitens im Bereich Fußball. Deswegen hat mich das sehr gefreut und hat meine Vorfreude, wenn Tuchel kommen sollte, noch ein bisschen erhöht. Ja. Ich gehe nochmal ganz kurz die Twitter-Fragen durch. Herr Nubilor sagt, nein, keine Fragen mehr, alles ist gut. Über Komar haben wir schon gesprochen. Felix, da kannst du vielleicht drauf antworten. Wer ist denn der vielversprechendste Spieler der U19 momentan? Hat noch der Lars gefragt. Warst du nicht erst vor kurzem im U19-Spiel jetzt?
Ja, ich war gestern beim Youth League-Spiel. Die erste halbe Stunde habe ich gesehen.
Ach so.
Es war auch meine erste halbe Stunde, die ich jemals von der U19 gesehen habe. Also ich bin da jetzt auch nicht so der Experte. Dafür fragt man am besten Napto.
Oh ja, Napto, den müssen wir eh mal herholen.
Aber gestern hat mir gut gefallen und da sind, glaube ich, also ein bisschen verfolge ich es ja schon, mir dann mal die Zusammenfassung anschauen und ein bisschen was lesen, aber es glaube sind schon einige vielversprechende dabei.
Ja, die beiden Namen, die da halt immer fallen, die mir halt immer so auffallen, ist einmal dieser Frank E. Wiener, der ja auch im Trainingslager schon dabei war und einige Tore gemacht haben und der so ein bisschen als unsere Hoffnung für Linksaußen und so gehandelt wird, Olivier Batista Meyer.
Ja, genau.
Der macht ja so krasse
Dinge. Das ist ja auch der Jüngste, der hat dann bis vor kurzem noch in der U17 gespielt und wurde dann hochgezogen.
Genau.
Ist schon ein guter Mann, ja. Frau Gewina hat gar nicht gespielt, weil die haben zwei super Stürmer und spielen auch oft mit zwei Stürmern, aber gestern haben sie nur mit einem gespielt.
Krass, ja. Das
war dann der Manuel Winzheimer.
Aber voll gut, dass man jetzt mal die Gruppenphase überstanden hat da.
Ja, als voll Gruppensieger cool. Weitergekommen.
Super.
Jo.
Cool. Ich würde sagen, ey Leute, wir haben es. Wir haben jetzt noch als Vorschau spielen wir noch auswärts gegen Frankfurt, glaube ich, gegen Köln und gegen Stuttgart und dann DFB-Pokal im Stadion sind wir ja da alle zusammen. Ja, ich kann wenn mir vorstellen. Kannst,
wenn dass, du nicht Plätzchen backen musst oder so.
Felix, müssen wir nicht jetzt hier diskutieren, okay? Aber da mein Terminkalender ist wirklich ein Chaos, es ist unfassbar, deswegen, ich lasse es lieber unkommentiert, nicht, dass es mich dann noch einholt, aber da habe ich eigentlich auf jeden Fall vor, hinzugehen. Tag danach Weihnachtsfeier, dann Antilopengang, dann jeder Abend ist was. Es ist unfassbar. Aber egal, da gehen wir auf jeden Fall rein, da haben wir sogar richtig geile Südkurven-Tickets und so. Für 15 Euro, perfekt. Genau, also ich denke mal wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass wir uns erst da hören.
Ja.
Weil die Spiele liefern jetzt nicht so wahnsinnig viel Potenzial. Nee. Jungs, hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch auch die Mühen aufgenommen habt, dass wir heute nochmal aufnehmen, wo wir eigentlich gestern eine Stadionfolge machen wollten. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja, und danke auch nochmal. Wir haben einige E-Mails nämlich noch bekommen.
Oh, fuck, ja. Danke,
Da haben wir uns natürlich wie immer sehr gefreut. Schickt uns mehr aus dem fernen Australien wieder, glaube ich, sogar.
Stimmt, ja.
Und habe ich es richtig gesehen, Patreon ist auch wieder irgendwie was eingegangen, oder?
Ja, das ist...
Ja, vielen Dank.
Ich verstehe auch nicht, hier so. Der Anders, mit dem wollten wir immer aus Melbourne mit einem Interview machen, der sowas schreibt wie, die letzte Folge habe ich mir jetzt so oft angehört, dass ich sie auswendig kann. What the fuck? Das macht mir ein bisschen Angst, Anders. Liebe Grüße ans andere Ende der Welt. Irgendwann müssen wir mal eine Schalte zu dir machen. Das hört sich sicher dann auch besser an, als wenn wir mit Felix in Ulm...
Nee, aber es ist immer wieder schön, schreibt uns weiter auf Twitter, ja, Facebook, E-Mails, es freut uns. Und
auch vielen, vielen Dank, auch ein anderer Hörer hat uns Karten angeboten fürs Spiel gegen Köln, auch da kann ich wegen familiärer Verpflichtungen nicht, aber sowas ist halt mega nett und freut uns total. Danke, danke, danke sehr. Jungs, haut's rein.
Jo.
Bis bald, gute Nacht.
Bis zur nächsten Folge,
servus.
Ciao.
Ciao.